Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger. Herzlich willkommen. Dieser Montag ist der erste Schultag nach den Weihnachtsferien und zwar im Präsenzunterricht. Das ist das Ziel der Politik, trotz der Omikron-Virus-Variante. Sie gilt als hoch ansteckend und verbreitet sich gerade auch in Berlin und Brandenburg. Deswegen soll in dieser Woche häufiger getestet werden. RBB-Reporter Matthias Bartsch hat an einer Schule in Berlin-Spandau nachgefragt, wie das ankommt.
An der Karl-Schurz-Grundschule in der Hakenfelder Straße wird, wie in allen anderen Berliner Schulen, in dieser Woche täglich getestet. Und prompt fielen am ersten Schultag des neuen Jahres 5 Corona-Schnelltests positiv aus. So viele wie noch nie an der Schule. Die Situation spitzt sich zu. Für Schulleiterin Konstanze Rosengart keine leichte Aufgabe. Testen sei wichtig, sagt sie, um den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten. Aber auch andere Maßnahmen bleiben wichtig.
Wir setzen unsere Luftfilter so sinnbringend wie möglich ein. Ansonsten bleibt uns eben das Lüften der Räume, was jetzt im Winter natürlich nicht immer nur angenehm ist. Jetzt haben wir ja gerade Glück heute, ist einigermaßen mild von den Temperaturen her. Wir müssen schauen, wie sich das dann im Januar und Februar entwickelt. Und wenn wir mehr Ressourcen auch zur Verfügung gestellt bekommen, dann können wir die auch sinnbringend einsetzen. Das ist überhaupt gar keine Frage.
Unter den Eltern wächst der Frust. Die Gesamtelternvertreterin der Schule, Alina Interwong, berichtet von Müttern und Vätern, die ihr Kind lieber zu Hause unterrichten würden. In Brandenburg ist das zum Beispiel möglich. Bis zum 19. Januar ist die Präsenzpflicht in dem Bundesland ausgesetzt. Interwong selbst würde sich zumindest den Wechselunterricht wünschen.
Viele sind auf ihre Arbeit angewiesen. Der Arbeitgeber macht Druck und das kann man auch alles nachvollziehen. Aber in Anbetracht der hohen Inzidenzen zu sagen, ja, wir schicken unsere Kinder in volle Klassen. Und da stellt sich mir als Mutter ja nicht die Frage, ob mein Kind sich infiziert, sondern einfach nur wann.
Eine Frage, die sich momentan viele Eltern stellen dürften. Und so ist der Start ins neue Jahr an den Schulen von Sorgen und Ungewissheit geprägt.
Aus Berlin-Spandau berichtete RBB-Reporter Matthias Bartsch. In den Brandenburger Schulen ist die Anwesenheitspflicht zumindest von der 1. bis zur 5. Klasse also noch ausgesetzt. Hier waren die Ansteckungsraten ja schon vor Weihnachten sehr hoch. Über den Schulalltag im neuen Jahr an einem Gymnasium in Bad Belzig berichtet Thorsten Südow.
Vor dem Schulunterricht der Covid-19-Selbsttest und danach beim Lernen drinnen immer die medizinische Maske tragen. Das ist Schulalltag, auch am Fläming-Gymnasium Bad Belzig. Schülerinnen und Schüler berichten, wie wichtig sie das Lernen in der Schule empfinden.
Ich finde, das ist jetzt hier Präsenz viel besser, da ich hier auch viel mehr aufnehmen kann. Also als ich ein paar Mal auch in Homeschooling war, habe ich viel weniger mitbekommen. Manchmal gab es dann auch irgendwelche technischen Schwierigkeiten.
Also es ist deutlich besser, weil man halt mehr aufnimmt, mehr Stoff vermittelt bekommt, als wenn man zu Hause sitzt.
Hier kriegt man viel mehr mit, wenn auch man zusammensitzt und zu Hause wird es dann auch irgendwann langweilig.
An ihrem Gymnasium würden täglich alle Schülerinnen und Schüler getestet, auch die Geimpften und Genesenen, berichtet Gymnasiumsleiterin Katrin Winschig. Sie hätte gern mehr Entscheidungskompetenzen für die Schulen, um auf massive Infektionen zu antworten.
Wenn ich also feststelle, das ist so und so, dann sage ich eben der ganze Klasse, jetzt müssen wir mal die Reißleine ziehen. Jetzt schicken wir euch mal einen Distanzunterricht für 3-4 Tage und dann sind wir aus dem Schlimmsten wieder raus. Aber das kann ich natürlich im Moment einfach nicht anwalten.
Schulleiterin Wienschik hält nicht viel von der GEW-Gewerkschaftsforderung, zum Beispiel mit Wechselunterricht auf die sich ausbreitende Omikron-Variante zu reagieren. Von viel verschenkter Zeit für sichere, offene Schulen spricht René Mertens vom Landeselternrat.
Ich muss dafür auch mal Taten folgen lassen. Wir brauchen, was wir schon seit Wochen fordern, tägliche Testung. Die Beschaffung dauert einfach zu lange. Einfachste Plexiglasscheiben in jedem Supermarkt finden Sie die. Sie finden sie in kaum einer Schule. Wir brauchen mobile Raumluftfilter.
Die kritisierte Bildungsministerin Britta Ernst von der SPD berichtet von bestellten Testpaketen, die ab Februar tägliche Tests für alle sichern sollen. Bei höheren Omikron-Zahlen soll es vor allem Unterricht in den Kernfächern wie Deutsch und Mathematik geben, sagt Ernst. Sie verteidigt den Präsenzunterricht und erinnert an die bekannten Folgen wochenlanger Schulschließungen.
Die Schülerinnen und Schüler haben ihre sozialen Kontakte nicht leben können und sie haben weniger gelernt, was wir auch wissen durch die Erhebung, die wir gemacht haben. Und wir möchten natürlich gerne mit unseren vielfältigen Aufholprogrammen nach Corona den Schülerinnen und Schülern jetzt zur Seite stehen, dass eben keine langfristigen Defizite entstehen und dafür brauchen wir auch offene Schulen.
Sagt Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst. Schulstart nach den Ferien, Landespolitikreporter Thorsten Südow berichtete. Einer der Corona-Hotspots in Brandenburg ist Cottbus. Die 7-Tage-Inzidenz liegt hier aktuell bei 635 Fällen auf 100.000 Einwohner. Fast jeder vierte Patient auf den Intensivstationen ist ein Covid-Patient. Wir haben heute den Geschäftsführer des Karl-Thien-Klinikums in Cottbus, Götz Brodermann, gefragt, wie er die aktuelle Situation einschätzt. Er sagte, die Belastung in seinem Haus sei über die Feiertage etwas zurückgegangen. Zugleich sagt er aber, welche Patientinnen und Patienten gerade intensivmedizinisch betreut würden.
Heute haben wir zum Beispiel aktuell 15 Patienten auf der Intensivstation, davon sind 11 ungeimpft. Also wir haben immer so 70-80% ungeimpfte Patienten auf der Intensivstation, durchgängig jetzt während der Delta-Welle. Unser Durchschnittsalter liegt derzeit bei 58 Jahren von allen hospitalisierten Patienten. In der zweiten und dritten Welle lagen wir da deutlich höher bei 65 bis 75.
Götz Brodermann, er ist Geschäftsführer des Karl-Thien-Klinikums in Cottbus. Er sprach über die Situation auf der Intensivstation nach dem Höhepunkt der Delta-Welle. Inzwischen steht, wie vielfach berichtet, die nächste Welle vor der Tür. Bello wird jetzt gechippt. Wer in Berlin einen Hund besitzt, muss ihn jetzt registrieren lassen. Es gilt das Hunderegister. Vierbeiner müssen damit auch für die Hundesteuer angemeldet werden und zusätzlich online in einem Halterkonto. Was Berliner Hundehalterinnen und Halter darüber denken, sagt Inforadio-Reporter Markus Streim.
Das nördliche Ende des Tegeler Forstes, ein Paradies für Zwei- und Vierbeiner. Hier gilt kein Leinenzwang, seit Sonntag aber wie überall in Berlin Registrierungspflicht. Doch weder Gina noch Paula, Benny oder Tyson sind bisher angemeldet. Vom neuen Gesetz haben hier nur die wenigsten Hundebesitzer überhaupt etwas gehört.
Ich habe es über die Hundegruppe irgendwie gestern gelesen und sonst nicht weiter mitbekommen. Also ich fühle mich nicht informiert und habe deswegen auch nicht das Gefühl, was machen zu müssen.
Na, ich habe es nachgelesen und soll wohl heißen, dass die Hunde in der Form registriert werden, dass man halt auch erstmal weiß, wie viel wir haben und welche Rassen gefährlich sind.
Das Gesetz wurde schon vor 7 Jahren noch unter CDU-Justizsenator Heilmann auf den Weg gebracht. Umgesetzt wird es jetzt von der Senatsverwaltung für Verbraucherschutz. Pressesprecher Jan Thomsen spricht von großen Vorteilen.
Dass scheinbar halterlose Hunde mit ihren Haltern wieder zusammengebracht werden können, wenn sie verloren gehen. Man hat außerdem einen Überblick über den Hundebestand in Berlin und kann da auch regulativ eingreifen, falls es Probleme gibt mit bestimmten Rassen. Das wird alles auch noch mal besser regulierbar.
Während einer Übergangsfrist bis Jahresmitte haben die Hundehalter nun Zeit zur Registrierung. Die günstigste Variante: selbst online anmelden unter hunderegister.berlin.de. Das kostet 17,50 Euro. Läuft heute aber noch nicht reibungslos. So kommt man beispielsweise nur weiter, wenn man beim Geburtsdatum des Halters zuerst die Jahreszahl eingibt. Lässt man sich telefonisch helfen, kostet das 9 Euro mehr. Warum nur der ganze Aufwand, fragen sich die Hundebesitzer von Ellie und Charlie.
Das habe ich doch alles in der Steuer drin. Alle 2 Jahre oder 3 Jahre muss ich doch da eine neue Marke holen und da steht doch alles drin, wie alt, welches Geschlecht.
Es ist noch wieder irgendeine Aufgabe, die Geld kostet, aber was soll ich machen?
Mit der Hundesteuer habe das neue Register gar nichts zu tun, heißt es in der Senatsverwaltung. Und abkassieren wolle man vorerst auch nicht, so Sprecher Jan Thomsen.
Natürlich ist eine Pflicht zum Eintragen immer auch mit einer Sanktion verbunden. Aber wir werden dann nicht gleich in der Stadt rumlaufen und Leute befragen.
Rentner und Empfänger von Sozialleistungen werden jetzt entlastet. Ab diesem Jahr sind sie von der Hundesteuer befreit.
Na, immerhin. Inforadio-Reporter Markus Streim über das neue Hunderegister in Berlin. Vor dem Berliner Landgericht geht es seit heute um einen größeren Fall von Menschenhandel. 2 Vietnamesinnen und ein Deutscher sollen vietnamesische Frauen illegal nach Deutschland eingeschleust haben und sie zur Prostitution gezwungen haben. Jetzt müssen sie sich vor Gericht verantworten. RBB-Gerichtsreporter Ulf Mohling über die Hintergründe des Prozesses.
Mehr als 30 Vietnamesinnen sollen vor allem nach Berlin geschleust worden sein, von 2018 bis Ende Mai letzten Jahres von der mutmaßlichen Bande. Die Hauptangeklagte ist eine 40-jährige Vietnamesin. Sie soll die Hauptverantwortliche sein für die Schleusungen der Frauen und einiger weniger Männer aus Vietnam nach Berlin. Eine weitere mitangeklagte Vietnamesin soll ihr geholfen haben in Bratislava. Der mitangeklagte Deutsche schaltete nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft die 6 Anzeigen auf den einschlägigen Internetseiten. Gerichtssprecher Johannes Timmel.
Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft geht von über 30 vietnamesischen Staatsangehörigen aus, die unter anderem mit Visa der slowakischen Botschaft in Hanoi in den Schengen-Raum eingeschleust worden sein sollen.
Zur Razzia der Polizei Ende Mai letzten Jahres war die 40-jährige Hauptangeklagte in Berlin verhaftet worden. Zeitgleich wurden Razzien in 5 weiteren Bundesländern durchgeführt. In Bratislava verhaftete die slowakische Polizei die 2. Angeklagte Vietnamesin und lieferte sie nach Deutschland aus. Auch sie sitzt in Haft und steht seit heute mit vor Gericht. Die mutmaßliche Drahtzieherin in Berlin soll 6 Bordelle betrieben haben. Dort Stadt hätten die illegal eingereisten Vietnamesinnen ihre Schulden der Schleusung nach Deutschland abarbeiten müssen, so die Ermittler. Ein Arzt verpasste den Frauen alle 3 Monate eine Hormonspritze, da sie im Bordell nicht schwanger wurden und ihre Schulden abarbeiten konnten. Zumindest eines der Bordelle war als Nagelstudio getarnt laut Anklage. Dafür soll die 40-Jährige auch noch eine Corona-Überbrückungshilfe in Höhe von 7.500 Euro beantragt haben. Bis zu 5 Jahren Haft bot das Gericht heute den Angeklagten an für umfassende Geständnisse. Übermorgen geht der Prozess weiter.
RBB-Gerichtsreporter Ulf Mohrling informierte. Großer Sachschaden und viele Verletzte in Lübben im Spreewald. Hier hat es in der Nacht in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. RBB-Reporter Sebastian Schiller mit weiteren Informationen. Er sprach auch mit Augenzeugen.
Und das ging so schnell. Das Knistern und das Fenster, das waren keine 5 Minuten. Da kamen Flammen raus. Ich habe da gesessen, ich habe nur geheult und gezittert. Ich dachte, wenn das jetzt da oben losgeht, dann ist vorbei.
Sven Sommer hatte aber noch Glück. Seine Wohnung liegt schräg über dem schwarzen Loch in der Fassade, da wo einmal das Fenster der Brandwohnung war. Die Schäden halten sich bei ihm in Grenzen. Er war es auch, der die Feuerwehr alarmiert hat.
Um 1 ungefähr bin ich wach geworden, weil unten flog eine Tür zu und es kippte was um. Und dachte ich mir, schreiten sich welche im Suff oder was. Na, das Fenster aufgemacht, da war schon Feuer.
Die Flammen in der Brandwohnung haben einen Großteil der Einrichtung zerstört. Das Fenster über der Wohnung ist geschmolzen, Fassadenplatten sind weggebrannt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, das konnten die Ermittler heute nicht feststellen. Auch die Höhe der Schäden ist noch unklar, sagt Frank Meyer von der Lübbener Wohnungsbaugesellschaft.
Es betrifft ja nicht nur die Wohnung, sondern im Grunde genommen das gesamte Haus, den gesamten Hauseingang. Wichtig ist, die Elektroleitungen wieder trocken zu bekommen, sodass Elektroschäden, Folgeschäden auch für die Mieter ausgeschlossen werden können.
Insgesamt 10 Menschen sind bei dem Brand verletzt worden, darunter 3 Kinder und eine Feuerwehrfrau. 8 weitere Bewohner mussten das Haus während der Löscharbeiten verlassen, so wie Tanja Schmieglitz.
Meine Tochter hat geschlafen und habe sie dann in eine Decke eingewickelt, den Hund genommen und bin raus. Und dann waren gleich ganz viele nette Leute, weil es geregnet hat auch und sie ja auf meinen Arm geschlafen hat. Ich kann mit dem Kind und Hund zu denen in die Wohnung.
Mittlerweile konnten viele wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Wie schnell aber die vom Feuer und dem Löschwasser beschädigten Wohnungen wieder freigegeben werden können, das ist noch nicht abzusehen.
Sebastian Schiller aus Lübben, wo es in der Nacht in einem Mehrfamilienhaus gebrannt hat. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg, nachzuhören auch als Podcast und auf inforadio.de.
Inforadio. Wir lieben das. Warum?